Genau. Und hierzu habe ich den Bibeltext Matthäus 16, 24 bis 25 als zentralen Verse bekommen. Ich lese die mal vor, ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jesus, ich danke dir, Herr, für die Gnade und Barmherzigkeit, Herr, heute hier versammelt zu sein, Herr, zu deinen Ehren, Herr Vater. Wir kommen nicht wegen den Menschen hierhin, sondern wir wollen dir Lob preisgeben, wir wollen dir Ehre geben, Herr Vater. Wir wollen dich hoch erheben, Herr Vater. Und ich bitte dich um Gnade, Herr, und um Weisheit, Herr Vater, dass du wirklich Herzen füllst mit deinem heiligen Wort, Herr Vater, dass wir wirklich hier gefüllt, jeder gefüllt rausgehen kann mit einem Stück mehr Erkenntnis von deiner selbst, Vater, sodass wir dich wirklich in unserem Alltag auch mehr loben und preisen können, Herr Vater. Ich bitte dich, dass du wirklich mich als Gefäß benutzt, Herr Vater, und wirklich die Worte des Lebens ausgießt, Vater. Denn dein Wort sagt auch, Jesus, dass du Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen lässt, Herr Vater. Und wir nehmen dein Wort so, wie es ist, Herr. Ich nehme dein Wort als Wahrheit an. In Jesu Namen danke ich dir, Vater. Amen. Aus diesem Bibeltext sind mir jetzt vier Bedingungen klar geworden. Also mein Fokus war in erster Linie erstmal so Selbstverleugnung. Ne, damit hatte ich persönlich ein starkes Problem. Und im Hinblick dessen hat mich halt Gott auf diese Bibelstelle geführt, wo er das sozusagen noch untermalt hat mit verschiedenen anderen Begrifflichkeiten noch. Unter anderem geht es ja hier eigentlich um die Jüngerschaft und dass Jesus hier vier Bedingungen, für mich vier Bedingungen rausstellt. Das erste ist, ich will, das heißt eine willentliche Entscheidung, die ich treffe. Das zweite ist, mich selbst zu verleugnen. Das dritte ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das vierte letztendlich ist, ich folge ihm nach. Ich werde jetzt einfach die ganzen Punkte einzeln ein Stück weit durchgehen und so ein paar Sachen, die ich so ja in den letzten Tagen so von Gott bekommen habe, versuchen mitzuteilen. Ich will. Jesus zwingt niemanden, ihm nachzufolgen. Jesus zwingt auch niemanden, hier heute da zu sitzen. Also, das ist ja alles eine freiwillige Aktion, die wir hier tun, hoffe ich mal zumindest. Außer vielleicht mein Sohn ab und zu mal, der gezwungenermaßen, naja, Erziehungsmaßnahmen, sage ich dazu, aber ich hoffe, dass sich das natürlich auch im Laufe der Zeit ändert. Aber generell sind wir alle natürlich freiwillig da. Hierzu ist mir Johannes 6, 68, 69 aufgefallen. Ich werde auch sehr viele Bibeltexte noch versuchen, natürlich vorzulesen. Wenn ihr Lust und die Geduld habt, dann lest mit. Dieser Bibeltext, der jetzt hier steht, das wird auch der einzige bleiben, weil das sozusagen der Kernvers, die Kernverse der Predigt sein sollen. Johannes 6, 68, 69. Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wie ist es in unserem Leben? Haben wir das auch so erlebt, wie Petrus das von sich gibt? Sind wir diesem lebendigen Wort begegnet? Oder haben wir das Brot geschmeckt, von dem Jesus erzählte? Die Vorgeschichte von dieser Stelle ist, Jesus erzählt der Menschenmenge gerade, dass er das Brot des Lebens ist und jeder, der das ewige Leben haben möchte, muss von ihm gegessen haben. Was war die Reaktion darauf? Viele seiner Jünger, steht da, waren empört über das, was er gesagt hatte und sind von ihm gegangen. Sie haben das, was er gesprochen hat, nicht ertragen können. Petrus aber hingegen konnte gar nicht anders. Er war natürlich auch erstmal irritiert wahrscheinlich durch die Worte Jesu, aber generell hatte etwas geschmeckt. So, da war eine Begegnung vorher. Da war etwas, was von Jesus sozusagen auf ihn übergegangen. Es ging, also er hat das Leben gespürt von ihm. Worte des Lebens nennt er das. Hatten wir eine Begegnung in der Tiefe mit Gott, habe ich mich gefragt. Noch viel wichtiger kam mir dann die Frage, was hat mich zu ihm geführt? Weil nochmal vor dieser Brotesrede gibt es eine Stelle, wo der Herr sozusagen die 5000 speist. Und es folgte ihm eine große Menschenmenge aufgrund der Wunder, die er tat. Da ist mir aufgefallen, hey, die Leute, die folgen Jesus nur, weil sie diese abnormalen Wunder erlebt haben, ne, von Heilungen und so weiter und so fort. So, das war der Fokus, den die Leute hatten. Ich erinnere mich auch an eine Stelle, wo Jesus sagt, ihr folgt mir nur, weil ihr nur satt geworden seid, ne, so. Also wirklich, ne, so. Ganz banale Bedürfnisse, die Befriedigung gefunden haben. Und keine Tiefe sozusagen, die die Leute erlebt haben in der Begegnung mit Jesus Christus. Gab es einen Punkt in meinem Leben, einen Punkt der Errettung? Für mich persönlich eigentlich ein zentrales Wort, die Errettung. Ich kann ja nur von meiner Perspektive aus das so beurteilen, dass ich wirklich ein Erlebnis der Errettung hatte. Ne? Wovon bist du errettet worden? Ich bin wirklich von Drogen und was weiß ich, von Dunkelheit errettet worden. Und das ist Gnade, dass ich mich zum einen fühlen entscheiden durfte, beziehungsweise ich merke auch immer mehr, dass jemand da ist, der mich auch zieht. Ne? Das heißt, wenn es nach mir ginge und ich nur auf mich fokussiert wäre, ich wäre schon längst woanders wahrscheinlich. Ich möchte eigentlich jetzt in Bezug auf den ersten Punkt mit dem Ich will oder die Entscheidung generell eine Anregung geben, darüber nachzudenken, was war meine Grundlage der Entscheidung? Worauf beruht die Entscheidung? Hier heute hier zu sein zum einen oder generell? Ne? Haben wir wirklich nur das Brot geschmeckt, sind satt geworden oder haben wir ein Wunder erlebt? Oder haben wir wirklich dieses lebendige Wort erlebt? Haben wir Christus in seiner Tiefe erleben dürfen? Während meiner Recherche bin ich auch auf etwas ganz Interessantes gestoßen, nämlich durch Google. Und Google hat dann gesagt, gehe zu Wikipedia. Und Wikipedia, naja, ich bin da zufällig. Ich habe einfach so gesagt, hey, Selbstverleugnung. Google spricht. Ne? Und dann kam Wikipedia und sagte, Selbstannahme. Da dachte ich, wow, irgendwie cool. Guck mal, was das ist. Ne? Und möchte ich einfach mal kurz so ein bisschen ein paar Sachen aus Wikipedia zitieren zu dem Thema Selbstannahme. Das Christentum ist diejenige Religion, die die richtig verstandene Selbstverleugnung nicht zum Widerspruch, sondern zur Voraussetzung der Selbstannahme macht. Fehlende Selbstannahme bewirkt ein ständiges Suchen nach Anerkennung. Ein zu viel an Selbstakzeptanz führt zu Arroganz. Selbstverleugnung ist dann nicht Gegenteil von richtiger Selbstliebe, sondern von Selbstverliebtheit. Wer selbstverliebt ist, verliert sich an das Leben in der Welt und verliert die Nachfolge aus dem Blick. Der sprachlich feine Unterschied zwischen Leugnung, das heißt, es gibt es nicht, und Verleugnung, kenne ich nicht, kommt im christlichen Kontext in Bezug auf das Selbst also deutlicher zum Tragen. Da hat es bei mir Klick gemacht, komischerweise. Da habe ich gemerkt, dass Gott mich reinigen möchte von dem Verständnis von Selbstverleugnung, was ich bis jetzt hatte. Ich hatte ein komplett falsches Verständnis von Selbstverleugnung. Mein Verständnis war wirklich die Selbstleugnung. Ne, so. Dass ich mich komplett auflöse und ich einfach nicht mehr da bin. So ich, Metin, in meiner ganzen Fülle. Innerlich. Zusätzlich war für mich der Begriff der Selbstannahme gekoppelt mit der Frage der Selbstfindung. So, ne? So, wer bin ich und bla 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 und so. Das war für mich wirklich schwierig. Ich erinnere mich an einen Moment, so im Auto, so ich so mit Gott, Gott mit mir. Ich sag, wieso? Und er sagt, Selbstverleugnung. Ich sag, geht nicht, weil ich mich selber noch gar nicht kenne. dachte ich. Ne? Wie soll ich mich selbst verleugnen, wenn ich mich noch gar nicht gefunden habe, hatte ich gesagt. So, geweint auch natürlich, so voll melancholisch, basierend auf die Vergangenheit. Ne? Ich hatte irgendwie, ich bin 12 Jahre lang drogenabhängig gewesen und habe wirklich so echt 10 Jahre meines Lebens verschlafen. Ne? So habe ich mich gefühlt und so ist auch die Realität. Das heißt, viele Entwicklungen, die andere 10 Jahre vorher irgendwie in dem Stadium begonnen haben, habe ich halt irgendwann später angefangen oder noch gar nicht begonnen. Ne? Und ich komme jetzt auf die 40 zu. So, und aus dieser Frustration heraus, so, keine Ahnung, ne? Konnte ich das nicht so akzeptieren oder auch nicht verstehen, was Selbstverleugnung von mir möchte. Aber als ich das gelesen habe, habe ich einfach gemerkt, hey, Gott hat eine ganz andere Intention, wenn er sagt, du sollst dein Selbst verleugnen. So, er sagt ja auch wiederum an einer Stelle, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, er sagt nie an einem Punkt, er sagt nie, du sollst dich nicht lieben. Und Selbstliebe, haben wir ja gehört, ist gekoppelt mit, oder ein Synonym, sage ich mal, im weiteren Sinne, von Selbstannahme. Das heißt, wir müssen uns selbst annehmen, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, dass wir uns selbst verleugnen können. Ne, und das ist dieser Prozess, den Sarah zum Beispiel jetzt erzählt hat, ne? Dass sie einfach sein darf, wie sie ist, aufhören, jemanden irgendwie zu gefallen auf unnatürliche Art und Weise. Warum? Weil sie sich selbst nicht angenommen hat. Also es hat ja natürlich mit ihr selbst zu tun, nicht mit dem Mann oder was weiß ich so, sage ich mal jetzt so, aber es hat ja mit ihr zu tun und mit ihrer eigenen, ich nehme mich nicht an, so wie ich bin. Kenne ich gut. Aber ich habe verstehen dürfen, durch die Vorbereitung hier, dass Selbstverleugnung, so wie wir sie in Matthäus 16, 24 genannt bekommen, dem nicht entgegenstehen, also der Selbstannahme, sondern eher eine Notwendigkeit ist, wenn nicht sogar ein Schutz, um nicht verloren zu gehen. Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wir beten, Gott, dein Wille geschehe. Und um dem Ganzen einen Ausdruck zu geben, müssen wir konsequenterweise unseren Willen verleugnen. Denn ich denke, dass die meisten die Erfahrung so gemacht haben, auf jeden Fall ich, meist ist das, was ich will, nicht das, was Gott will. Zumindest an einem Punkt, zumindest am Anfang, sage ich mal, ist das definitiv so. Und auch im späteren Verlauf des Christdaseins auch noch sehr oft. Allerdings denke ich auch, und da möchte ich Hoffnung aussprechen, dass mit geistlichem Wachstum und der Reife dies auch immer weniger, tendenziell weniger sein wird. Dass der Wille, mein Wille sozusagen so laut wird, dass wir ein Problem damit haben. Ich denke, dass das immer mehr verstummen wird. Matthäus 6,10. Denn dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Jetzt könnte man auch gewillt sein zu sagen, hey, Jesus am Ölberg hatte ja auch ein paar Probleme, kurz vor seiner Folterung und der Kreuzigung, den Willen Gottes zu akzeptieren. Lukas 22, 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Ich glaube nicht, dass das einfach war für Jesus in dem Moment. Wiederum lesen wir auch an einer Stelle, dass er Blutstränen geweint hat. Also komm mal an den Punkt, wo du Blutstränen weinst. Aber was sagt er danach gleich? Im Anschluss, wahrscheinlich ohne Atempause, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Das ist, glaube ich, auch so der einzige Punkt in der Bibel, wo Jesus mal sagt, hey, Gott, hast du nicht noch eine andere Lösung für mich parat? Aber ich denke, dass das generell in keinster Weise vergleichbar ist mit den Problemen, die wir haben in diesen Punkten bezüglich des Willen Gottes. Der Kampf in uns ist enorm, aber auch nicht aussichtslos. Ich denke, dass er meist einer radikalen Entscheidung bedarf. Warum? Weil unser Herr auch ein radikaler Herr ist. In allem, was er spricht, sehe ich einfach nur Radikalität und Absolutheit. Es gibt Schwarz und Weiß, Graustufen habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt in der Bibel. Falls jemand mich eines Besseren belehren möchte, kann er das gerne im Anschluss tun. Ich denke aber auch, dass je öfter wir das Ziel vor Augen haben, Christus, umso leichter wird es uns fallen, die richtige Entscheidung zu tun. Ich möchte auch das Tun betonen. Das ist mir auch in den letzten Wochen immer deutlicher geworden, dass ich kann viel glauben und viel sagen, dass ich glaube und tue, aber tue es wirklich. Also wird das praktisch umgesetzt in meinem Leben? Danke sehr. Weil wenn nicht, dann glaube ich, habe ich ein ganz schön starkes Problem. Denn wir können entweder Gott, ich versuche absichtlich langsamer zu reden, falls ihr das bemerkt habt. Ich finde das beruhigend für mich selber. Aber ich möchte das auch üben, ganz ehrlich. Ich könnte jetzt hier wie ein D-Zug, aber ich will ja die 45 Minuten einhalten. Nein, nein, ich könnte, glaube ich, länger. Wenn ich mal heiß laufe, dann geht's los. Naja, wir können mit unseren Taten entweder verleugnen wir Gott, indem wir den Willen tun, den wir möchten, oder wir verleugnen unser Selbst durch den Gehorsam an Gottes Willen. Titus 1,16 sagt, sie behaupten, Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Was danach folgt, habe ich mir gerade so vorhin durchgestrichen. Aber wenn ihr wollt, lese ich den auch vor. Ich wollte nämlich generell versuchen, das nicht so schwer zu machen. Aber ey, es ist Wahrheit, was soll ich tun? Verabscheuungswürdige Menschen sind sie, die ihm den Gehorsam verweigern und unfähig sind, irgendetwas Gutes zustande zu bringen. Wiederum Römer 2,13. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Gott in seiner Weisheit sagt da nicht nur, hey, du musst gehorsam sein und tun. Er ist so radikal und absolut, dass er sagt, hey, ich möchte auch, dass du da hineinwachst, dass du das auch vom Herzen tust. Weil was wäre denn der Unterschied zu einem Pharisäer, der auch versucht, die Gesetze einzuhalten, aber in seinem Inneren einfach, ja, ein nicht so reines Gefäß ist. Genau das ist Gottes Wille, dass wir durch ihn, er ist ja nicht irgendwie fern von uns, sondern Gott möchte uns da auch helfen und hat auch eine helfende Unterstützung, den Heiligen Geist hier gelassen, dass wir diese Dinge von Herzen tun. Ich glaube, dieses von Herzen tun bedarf natürlich den Schritt vorher, diese Entscheidung und diese Begegnung mit Jesus in einer Tiefe. So, das ist wie so ein Anker, ne? Stelle ich mir vor, dass es, egal in welchem Moment in deinem Leben, du denkst immer wieder zurück an diesen Anker, wo du sagst, hey, Gott hat mich da errettet und ich habe echt eine tiefe Begegnung mit ihm gehabt. Und das ist etwas, was dich immer wieder aufbauen wird und immer wieder zurechtrücken wird, glaube ich auch. Genau. Römer 2,16, hatte ich den schon vorgelesen? Nee, ne? Nein, hatte ich noch nicht. Bezüglich des Herzens hatte ich mir noch notiert, denn alles Verborgene wird an einem bestimmten Tag offenbar werden. Junge, da habe ich echt gesagt, wow, Römer 2,16 steht das. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird. Ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Ich kann nichts verheimlichen vor Gott. So von meiner ganzen Haltung her. Ne? Deshalb fällt mir dann auch in der Offenbarung an, wo Jesus zur Gemeinde Laodicea sagt, ach, wärt ihr doch heiß oder kalt, aber da ihr lauwarm wart oder seid, spucke ich euch aus. So. Das ist wieder der Punkt, ey, für Jesus gibt es keine Graustufen. Es gibt entweder schwarz oder weiß. Und dann ist er auch noch so cool, dass er sagt, hey, dann sei lieber schwarz und genieß die kurze Zeit, die du hast. Als wenn du in einer gewissen Lüge lebst und irgendwie für wen tust du das? Ne? Nicht für dich, nicht für ihn. Hat alles keinen Sinn. Lukas 11, 28. Ja, erwiderte Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Zusammenfassend liegt für mich das Verständnis in der Selbstverleugnung, in der Unterordnung meines eigenen Willens, dem Willen Gottes gegenüber und diesen auch zu tun. Augenscheinlich sieht es danach aus, als würde ich mein Leben verlieren, aber in Wahrheit und in Wirklichkeit bin ich auf dem besten Weg, das Leben kennenzulernen oder zu finden. Und da habe ich mir zum Beispiel auch noch den Gedanken gemacht, hey, was ist Leben? Leben, da fallen ganz viele Kriterien rein. Und für mich ist Leben hinsichtlich dieser ganzen Thematik auch Identität. Johannes 5, 26. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. So, es gibt niemanden außer Gott und Jesus Christus, der Leben in sich selber trägt. So, wohin soll ich gehen, um Leben zu erfahren? So. Das, was wir geschmeckt haben, ist ja ein Hauch davon, vielleicht auch nur eine Imitation dessen, was wir meinen, Leben gespürt zu haben oder die Freuden des Lebens erlebt zu haben hier auf dieser Welt. Also, ich habe mich entschieden, ich verleugne mein Selbst, tue den Willen Gottes, und nicht meinen, und dann nehme ich mein Kreuz auf mich. Was heißt das? Welche Konsequenz hat das? Leiden, Spott, Verzicht, ja, und viele andere Sachen wahrscheinlich auch. Jesus sagt selber, mich hat die Welt gehasst, was erwartest du? Was soll die Welt mit dir tun? Und vorhin ist mir noch eingefallen bei Verzicht. Das hört sich so pauschal an. Aber ey, das, worauf wir verzichten, ist ja nur das, was sozusagen überschwappt von der Normalität. Ne? Jesus sagt, wir sollen selbst beherrscht sein und dies und jenes. Und ich glaube, dass genau das, diese Selbstverleugnung, der Mechanismus ist, um da eine gesunde Grenze zu setzen im Leben. So, Gottes Absicht ist ja nicht nur, du verlierst dich jetzt selber und mein Reich und bababa. Nein, sondern er sagt auch, hey, ich bin der Autor des Lebens, ich weiß, was dir gut tut. Also seine Weisheit geht ja noch viel weiter. So, in dieser Selbstverleugnung, in dem Tun des Willen Gottes, ist Gesundheit für mich, ist Normalität. Was mir die Welt erzählt, das ist definitiv nicht normal. Oder was wir halt angenommen haben für Normalität. Augenscheinlich auch mag Leid in jedermanns Empfinden, aber auch in seinem Erleben anders spürbar geworden sein. Also jeder hat gewisses Leid erlebt. Mancher stärker, mancher weniger. Mancher kann viel tragen, mancher kann wenig tragen. Wenn ich mir so die Beispiele aus der Bibel sehe, so Hiob, ne? Boah, Hiob traue ich mich überhaupt nicht zu lesen. Wo ich mir denke, Alter, will ich, gleich umblättern. So, geht gar nicht. Na, zumindest war es so viele Jahre so, wo ich hatte kein Verständnis. Aber Gott, wie kannst du nur, ne? So als würden die da oben auf so einem Pokertisch und ja, komm, mach mal hier, ne? Kein Verständnis dafür. Muss Gott mir auch noch Weisheit geben, ehrlich, ne? Oder Mose, ne? Ich meine, 40 Jahre Schafe hüten. Also vorher erstmal, ich habe diesen Film Exodus gesehen letztens. Ey. Boah, König und Gold und lalala und... Ey, super Film, muss ich euch echt empfehlen. Ist zwar ein bisschen angepasst oder Interpretation in vielen Punkten, aber so generell finde ich den ziemlich cool gemacht. Naja, 40 Jahre dann in der Wüste. Er hatte laut Film auch eine hübsche Frau, also war erträglich wahrscheinlich irgendwie. Ne, aber so, ey, das war schon nicht ohne irgendwie. Und danach dieser lange Marsch mit dem Volk, nochmal 40 Jahre, wo ich denke, Mensch, ey, was mutest du den Leuten zu? Ich meine, aber Mose hatte echt kein Problem, glaube ich. Ey, der hatte richtig Beziehung mit Gott in einer Art und Weise, von der träumen wir heute noch, glaube ich. obwohl der Zugang zu ihm viel leichter sein sollte als früher. Oder Jeremia, nein, du darfst nicht heiraten und bla bla bla. Alter, ne? So Blüte deines Lebens und so. Und Gott sagt, nee, du musst jetzt das machen. Und der hat ja auf alles verzichtet. Ne? Jesaja, ich weiß nicht, war das Jesaja, der 3 Jahre lang auf irgendeiner Seite liegen musste? Oder? Wer war das? Oh mein Gott, 3 Jahre? Und dann durfte er sein Brot nur mit Kot, getrocknetem Kot, glaube ich, auch backen. Aber dann hat er Gnade gesagt, nein, komm, nimm Kuhmist, oder so hat er gesagt. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen sensibilisieren für eure Probleme. Jona, geh mal in den Wal rein und dann lass dich wieder ausspucken. Ne? Ja, das ja muss man ja. Ich meine, ey, ich würde mir in die Hose machen. Ich keine Ahnung, wie es euch geht. Saki, was würdest du machen im Wal? Hast gar keine Wahl, Alter. Oder Jesus, ne? Ich meine, ist ja klar, jeden offenbar, was Jesus getan hat, ne? Genau. Naja, ich nehme mal für mich das Schlimmste vom Gefühl her, Hiob. Als Hiob erkannte, wer Gott ist, oder ja, als Gott zu ihm sprach. Was war mit Hiob? Er war beschämt. Hiob 42,6. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Hiob muss da echt irgendwas gesehen haben, das wir noch nicht gesehen haben. Weil wenn jemand Kind, Reichtum und Krankheit in der Tiefe, weiß nicht, ey, keine Ahnung. Ich merke einfach nur den Mangel an dem Erkennen, wer Gott ist, an mir selber. So, ne? Und ich möchte da hinkommen und ich bete und hoffe, dass das auch bei uns allen so der Fall ist. Aber den Unterschied zwischen diesen Männern, die ich jetzt so genannt habe, ist für mich ganz prekär bei Jesus, weil Jesus war, glaube ich, der Einzige, meine ich, der wusste, welchen Preis er zu bezahlen hat. So, er wusste, was ihm bevorstand. Nämlich das Tragen der Sünde aller Welt, dieser Welt und der Tod am Kreuz ohne Schuld. Am Anfang dachte ich auch, ja, hey, Christ sein und das ewige Leben ist umsonst, kommt, überhaupt kein Thema, Gott macht das schon und was weiß ich. So im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, hey, Jesus verlangt eigentlich einen ziemlich hohen Preis. So, für Nachfolge und Jüngerschaft. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Klar gibt es so Aspekte und Bereiche, die das so darstellen, ne, dass natürlich ist die Gnade umsonst. Und Jesus wird, jeder, der anklopft, darf auch reingehen. So ist es ja nicht. Nur dieser Weg danach, der führt ja wohin. So. Oder es gibt bestimmte Levels. Ne. Paulus spricht von einem Wettlauf und Versuch, Erster zu sein. Oder es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, dieser wird der Geringste im Himmel sein und jener wird hoch sein. Also es gibt auf jeden Fall gewisse Levels. Wie die jetzt letztendlich aussehen, habe ich keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch in der Bibel jetzt auch nicht so deutlich zu erkennen. Vielleicht gibt uns Gott da mal irgendjemand einen Traum oder eine Offenbarung. Dann können wir mehr dazu sagen. Jedenfalls in Lukas 14, 28 bis 32 steht, dass wer einen Turm bauen will, überschlägt die Kosten. Für euch Russlandsdeutschen, wer ein Haus bauen will, der überschlägt die Kosten. Und dann fängt er an zu bauen oder nicht. Ne? Das Ende, genau. Ob das Ende kommt und wann es kommt, das ist bei euch auch nochmal so ein Thema. Ne? Ich mache das jetzt auf euch, weil ich bin kein, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kultur heraus, sind wir jetzt keine Häuslebauer. Ne? Sondern wir haben so aus Lehm, das geht 1-2 Tage und dann fertig. Ja, ihr lacht. Aber gute Qualität. Genau, ich finde, sorry, dass ich jetzt da an dem Punkt auch etwas ins Lächerliche gegangen bin, aber ich finde das eigentlich ein ziemlich ernstes Thema und auch wichtig, dass wir darüber auch mal nachdenken. Ne, so. hey, wir wollen ein Haus bauen, wissen wir, was wir dafür bezahlen müssen? Ist uns bewusst, was die Nachfolge Jesu Christi uns kostet? Und da kommen wir wieder an den Punkt, es gibt keine Graustufen. So, für Gott heißt es entweder alles oder gar nichts. Du kannst nicht sagen, ja, von morgens 5 bis 7 Uhr, Gott ist deine Zeit, danach ist wieder meine Zeit oder am Sonntag ist deine Zeit, der Rest der Woche ist meine Zeit. Nein, das geht nicht. Das merkt auch jeder. So, wer in diesem Ablauf drinsteckt, der weiß auch, dass ein Wachstum schwierig ist. Oder der wird meistens der wird keinen besonderen Frieden spüren vielleicht. Und wenn, dann redet man sich das wahrscheinlich nur ein. Keine Ahnung, das ist meine Erfahrung. Auch damals, nicht jeder war bereit, einen so hohen Preis zu bezahlen, wie auch heute. Einige brachten Entschuldigungen, warum sie dies oder jenes nicht getan haben. Andere fangen an zu sagen, ja, die Nachfolge ist mir viel zu schwer, das kann ich gar nicht aufrechterhalten. Und wiederum andere sagen, ich kann Jesus nicht den ersten Platz in meinem Leben geben, was auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt ist. Wie zum Beispiel der Jüngling, der reiche Jüngling, der kam, der hat ja echt alles gemacht, ne? Dann sagt er zu Jesus, ja, was soll ich tun? Ne, ich habe alles befolgt. Und dann sagt er, ja, verkauf all dein Hab und Gut und folge mir nach. Ne? Aber das war natürlich genau der wunde Punkt in seinem Leben. Ne? Ich glaube, es ist auch gar nicht verwunderlich, dass Jesus nicht so eine riesen Menschenmenge hatte, der so alles so Jünger und Apostel war, sondern am Schluss waren es 11, glaube ich, ne? Genau. Und die waren aber zutiefst hingegeben in dem, was sie taten. Und was war die Konsequenz davon? Diese paar Männer haben die ganze Welt verändert. Und auch in Bezug auf uns als Gemeinde kam mir vor ein paar Wochen oder auch schon vielleicht vor 2-3 Monaten, habe so in die Gemeinde geguckt, habe gesehen, ey, so wenige Leute da oder was weiß ich. Ich meine, man war ein bisschen verwöhnt. Und dann ist mir aber ganz klar geworden, für Gott ist eine Zeit der Qualität angebrochen und nicht der Quantität. Und genauso ist es mit Jesus gewesen. Für ihn war die Qualität der Beziehung viel wichtiger als quantitativ jetzt eine riesen Menschenmenge zu haben, wo aber keine Tiefe ist. Und wenn wir Qualität haben, einen Standard setzen können, dann wird Quantität automatisch folgen. Es ist eine Konsequenz davon. Jesus Folge, Nachfolge kostet uns einen Preis. Ich habe mich gefragt, hey, ist er es mir wert? Knüpf an den Punkt, Errettung, ja. Ich meine, was hatte ich vorher? Ne? Woran will ich festhalten in meinem Leben? Ne? Oder was hätte ich zu sagen, ja, komm, ich lebe mal lieber so mein reiches Leben und was weiß ich. Aber es ist ja alles, verzeiht mir, Blödsinn. Weil den Reichtum, den ich heute habe, ich spreche jetzt von Reichtum, im Hinblick auf viele andere Menschen, die ich mehr und mehr kennenlerne, sind wir sehr wohlhabend. Uns geht es sehr, sehr gut. Aber das, was ich habe, ist nur auf Grundlage dessen, an dem Punkt, wo ich mich habe erretten lassen oder wo er mich erretten hat, bis zu dem heutigen Tag. Jesus verspricht nicht weniger als das ewige Leben. Und ich glaube auch, alles, wonach sich mein Herz sehnt, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht, erfüllt dieses Versprechen Jesu Christi. Ihr werdet ewiges Leben haben. Nur Gott kennt die Tiefen unseres Herzens. David sagt selber in dem Psalmen, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine. Weil er selber wusste, er war sich dessen bewusst, hey, er traut sich ja nicht mal selber. Jakobus 1, 22 bis 24 steht, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Gott hat uns rausgerufen. Dessen bin ich mir sicher. Sonst, ich würde heute nicht hier stehen, wenn Gott mich nicht herausgerufen, herausgezogen hat, hätte. Er hat euch die Krone des Lebens gegeben. Er hat euch berufen, Kinder Gottes euch zu nennen. Er will der lebendige Quell sein, der aus euch strömt. Er will eure Augen erleuchten und euch zu Licht und Salz machen in dieser dunklen und geschmacklosen Welt. Wenn ihr in den Spiegel geschaut habt und euch Gott gezeigt hat, wer ihr seid in Christus, nämlich Gottes Kinder, gekrönt mit ewigem Leben, so habt ihr, glaube ich, an diesem Punkt nichts anderes erfahren als eure wahre Identität. Glaubt nicht dem Feind, der euch irgendwie wahrmachen möchte, dass Gott euch berauben möchte eurer Identität durch die Selbstverleugnung. Es ist einfach nur eine glatte Lüge. Nichts anderes als eine Imitation dessen, was euch bevorsteht, wenn ihr den Willen Gottes tut. So möchte ich euch wirklich ermutigen, mit einem neuen Ansatz an dieses Thema heranzugehen, um euer Selbstwillen. Und ich möchte euch auch noch ermutigen, damit, dass Gott wirkt, das Wollen und das Vollbringen auch in euch. So, nicht nur euer Zutun ist es, sondern auch Gottes. Ich gucke nochmal. Ja, Amen. Genau. Jesus, ich danke dir, Herr. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Du bist der Herr der Herrlichkeit, Vater. Und ich möchte wirklich, Herr, dass du dieses Wollen in uns vollbringst, Herr. Dieses Wollen, Herr, dir gehorsam zu sein, Herr, deinem Willen uns unterzuordnen, Herr, und von Herzen zu tun, Herr Jesus, Herr. Ich will, dass du dich zeigst, Herr, in deiner Güte, in deiner Treue, in deiner Schönheit, Herr, in deiner Majestät, Herr. Und dass du jedem seinen Anker zeigst, Herr, wo du an dem Punkt, wo du sie errettet hast, Herr Jesus, dass sie keiner wirklich leugnen kann, Herr Gott, du bist mein Retter. Und da, wo ich war, da möchte ich nicht mehr hin, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass der Weg mit dir attraktiv ist, Herr, und dass du Identität schaffst, Herr, dass du Identität gibst, Vater. Und ich möchte wirklich jede falsche Identität aus dieser Welt heraus, aus den Lügen, die wir bis jetzt getrunken haben, dass du die aus uns herausbrennst in dem Namen Jesu Christi, Herr. Und dass du uns füllst mit deinem Wesen, Jesus Christus, damit wir dir ähnlicher werden, Vater. Ohne uns, ja, es geht nicht um meine Person, die verloren geht, sondern ich gewinne dich, Herr. Und darin ist und liegt auch meine Erfüllung. Jesus, so danke ich dir, Vater. In Jesu Namen. Amen.